Preist Gott, ihm allein sei alle Ehre. Er wirkt immer noch Wunder. Aber was genau ist ein Wunder? Ein Wunder ist etwas, das die natürlichen Gesetze übersteigt. Aber wer hat diese natürlichen Gesetze überhaupt in das Universum gesetzt? Gott. Gott steht über diesen Gesetzen. Was also für Menschen aufgrund der natürlichen Gesetze unmöglich erscheint, ist bei Gott vollkommen möglich. Es ist nicht unmöglich, sondern ihm möglich. Es ist ihm möglich. Wendy hat mir kürzlich von ihrer Zeit mit dem Herrn erzählt und gesagt, weißt du, wann das gesagt wurde? Sie stellte die Bibelkenntnis des Pastors auf die Probe. Sie fragte, weißt du, wo Gott in der Bibel sagt, dass für Gott nichts unmöglich ist? Ich erwiderte, ja, in dem Moment, als der Engel Gabriel Maria erschien und sagte, bei Gott ist nichts unmöglich. Sie sagte, genau. Aber Wendy wies darauf hin, dass dieses Wort nicht für Maria bestimmt war, sondern für ihre Cousine Elisabeth. Erinnert ihr euch? Johannes der Täufer war Elisabeths Sohn. Und Gott sagte zu Maria, deine Cousine Elisabeth ist schwanger. Das war bemerkenswert, denn Elisabeth war schon in einem hohen Alter. Und Gott sagte, bei Gott ist nichts unmöglich. Dieses Wort, bei Gott ist nichts unmöglich, erscheint genau in dem Zusammenhang, in dem es um eine Frau geht, die schon alt ist. Das ist doch erstaunlich, oder? Wenn Gott sagt, bei Gott ist nichts unmöglich, wo erscheint das in der Bibel? Im Zusammenhang mit einer Frau, die ihrem Alter nach eigentlich keine Kinder mehr bekommen könnte. Dadurch zeigt Gott, dass er die natürlichen Gesetze überwinden kann.
Amen.
Preis den Herrn. Und das kann Gott auch für dich tun. Wir danken Gott für Ärzte, die innerhalb der Gesetze der Medizin arbeiten. Es gibt bestimmte Prinzipien, die sie nicht brechen können, weil sie auf unveränderlichen Gesetzen beruhen. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Es ist unveränderlich. Wenn jemand versucht, es zu ignorieren, wird er nicht das Gesetz brechen, sondern sich selbst. Richtig? Wenn jemand ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springt, wird er erleben, dass das Gesetz der Schwerkraft unveränderlich ist. Es existiert. Preist Gott. Alles im Universum funktioniert nach Ordnung und Design. Und das zeigt, dass dahinter eine Intelligenz steckt. Selbst die Vögel wissen instinktiv, wann es Zeit ist, weiterzuziehen. Oder die Lachse. Sie finden den genauen Ort, an dem sie geschlüpft sind, um dort selbst abzuleichen. Das Gehirn eines Lachses ist winzig im Vergleich zu deinem. Du kannst ihn buchstäblich verputzen. Aber Gott hat ihn so geschaffen, dass er genau die Stelle wiederfindet, wo er selbst geschlüpft ist, um dort seine Eier abzulegen. Alles in der Natur funktioniert nach einem Plan, selbst in dieser gefallenen Welt. Das zeigt, dass hinter der Schöpfung eine höhere Intelligenz steht. Kennt ihr die folgende Geschichte über Isaac Newton, den berühmten Wissenschaftler? Er war kein Theologe, sondern ein Wissenschaftler, der, nachdem er einen Apfel vom Baum fallen gesehen hatte, das Gesetz der Schwerkraft entdeckte. Newton war ein Gläubiger. Er hatte jedoch einen Freund, der nicht an Gott glaubte, ein Agnostiker oder Atheist. Eines Tages lud Newton diesen Freund zu sich ein und zeigte ihm ein Modell unseres Sonnensystems mit all den verschiedenen Planeten, das er selbst gebaut hatte. Der Freund war beeindruckt und fragte, wer hat das gemacht? Damals gab es ja noch nicht die ganzen technischen Hilfsmittel, die wir heute haben. Newton antwortete scherzhaft, niemand. Eines Tages gab es in meinem Labor eine große Explosion. Und ich öffnete die Tür und sah dieses Modell, alles perfekt geordnet. Natürlich wusste Newton, dass so etwas unmöglich ist. Denn selbst kleine Veränderungen des Winkels der Erdachse gegenüber der Sonne würden dazu führen, dass die Jahreszeiten extremer ausfallen. Die Sommer würden zum Beispiel viel heißer und die Winter viel kälter werden. Alles ist genau so gestaltet, dass Leben auf der Erde möglich ist. Das zeigt uns, dass eine höhere Intelligenz, Gott selbst, alles erschaffen hat. Aber Menschen, die nicht an Gott glauben wollen, suchen oft Ausreden. Sie sagen, die Wissenschaft beweist dies und das. Dabei bestätigt die Wissenschaft nur, was die Bibel schon längst gesagt hat. Lange bevor Galileo und andere Wissenschaftler darlegten, dass die Erde rund ist und sich um die eigene Achse dreht, schrieb der Prophet Jesaja vor 2600 Jahren. Es ist er, der über dem Kreis der Erde thront. Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Vor tausenden von Jahren hatten viele Menschen seltsame Vorstellungen darüber, worauf die Erde ruht, etwa auf dem Rücken von Atlas oder einer Schildkröte, wie es einige damals glaubten. Heute wissen wir, dass die Erde an nichts aufgehängt ist. Das ist eine relativ neue wissenschaftliche Entdeckung. Doch genau das steht bereits im Buch Hiob, dem ältesten Buch der Bibel. Er hängt die Erde auf an nichts. Ist das nicht faszinierend? Die Bibel ist zwar kein Wissenschaftsbuch und wurde nicht geschrieben, um wissenschaftliche Entdeckungen zu erklären. Sie handelt von unserem Retter, von Gottes Liebe zu uns und unserer Beziehung zu ihm. Doch dort, wo die Bibel über Wissenschaft spricht, ist sie immer präzise. Und wenn es heute wissenschaftliche Theorien gibt, die der Bibel zu widersprechen scheinen, dann warte ab. Irgendwann wird die Wissenschaft die Bibel bestätigen. Das tut sie immer. Ein weiteres Beispiel aus Hiob ist eine Stelle, wo es heißt, dass der Mond nicht leuchtet. Wie viele würden dem heute zustimmen? Doch damals in der Antike sahen die Menschen den Mond am Nachthimmel strahlen und hielten ihn für eine Lichtquelle. Aber die Bibel sagt, der Mond leuchtet nicht. Woher wussten sie das? Gott weiß es. Im Buch der Psalmen heißt es, er zählt die Sterne. Selbst mit all unseren hochentwickelten Teleskopen und Technologien, die es noch nicht einmal vor 50 Jahren gab, ist es heute unmöglich, die Sterne zu zählen. Wissenschaftler erklären uns, dass das Licht der Sterne, die wir jetzt sehen, Millionen Jahre alt ist. Sie sind Millionen von Lichtjahren entfernt. Unsere Sonne ist einer dieser unzähligen Sterne. Und dennoch sagt Gott, er zählt die Sterne. Dieser selbe Gott, der das unermessliche Universum erschaffen hat, sagt im selben Psalm, dass er die zerbrochenen Herzen heilt. Er kümmert sich um dich. Dieser Gott weiß sogar, wie viele Haare auf deinem Kopf sind.
Amen.
Einmal sagte Jesus zu den Menschen seiner Zeit, werden nicht zwei Spatzen für einen Groschen verkauft? Ein Groschen war damals eine kleine Münze, vergleichbar mit einem Dollar heute. Dann fügt er hinzu, werden nicht fünf Spatzen für zwei Groschen verkauft? Das bedeutet, für zwei Groschen bekommt man einen Spatz gratis dazu. Und Jesus sagt, ihr seid viel mehr wert als die Spatzen. Für einen Dollar bekommst du zwei Spatzen. Das bedeutet, sie sind billig. Für zwei Dollar bekommst du fünf. Da gibt's einen gratis dazu. Und dann sagt er, ihr seid mehr wert als die Spatzen. Und wisst ihr was? Gott versorgt die Spatzen. Gott versorgt die Spatzen. Ein Psalmist sehnt sich nach dem Haus Gottes. Und genau das bewegt mich heute. Mein Ziel ist, in jedem Gottesdienst genau das zu sagen, was Gott möchte. Ein Rema. Im Griechischen bedeutet Rhema ein lebendiges Wort für eine spezifische Situation. Es unterscheidet sich von Logos, das den allgemeinen Plan und die Absicht Gottes beschreibt. Die Bibel enthält Logos, aber auch Rhema. Was wir tatsächlich brauchen, ist ein Rhema-Wort. Jeremia beschreibt es so: Deine Worte, hier im Plural, wurden gefunden und ich habe sie gegessen, ich habe sie genossen. Und dein Wort, Singular, aus diesen Worten, aus dem Ganzen, sticht ein bestimmtes Wort hervor. Es ist, als ob dieses Wort dich ganz tief erreicht. Du liest es und es ruft dich. Lies mich noch einmal, lies mich noch einmal. Dieses Wort hat Gott speziell für dich, ein Rhema-Wort, das genau in deinen Tag, in deine Situation spricht. Probier das doch mal mit dem Buch der Sprüche. Es hat 31 Kapitel, passend für die Tage eines Monats. Heute ist der dritte Tag des Monats. Lies also das dritte Kapitel der Sprüche. Lies es so lange, bis ein Vers zu dir spricht, bis ein Wort aufleuchtet. Dann halte inne und lies genau diesen Vers noch einmal. Glaubst du, du liest die Bibel? Nein, sie liest dich. Sie spricht direkt in dein Herz. Gott gebraucht sein Wort. Und wir danken Gott für Bibellehrer. Bibellehrer wie euer Pastor hier, einer davon. Es gibt Bibellehrer überall auf der Welt. Sie sind eine Gabe Gottes an den Leib Christi, zusammen mit Pastoren und Propheten. Im Epheserbrief heißt es, dass Jesus, als er in den Himmel auffuhr, den Menschen Gaben gab. Was sind diese Gaben? Es sind Menschen. Gott hat der Gemeinde Menschen geschenkt. Welche Menschen? Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Manche sagen, Pastor und Lehrer gehören zusammen, oder? Aber ich mag es, sie zu trennen, weil Jesus sie einzeln gegeben hat. Also haben wir fünf Dienste: Apostel, Prophet, Evangelist. Das ist übrigens der längste Finger der Hand. Dann Pastor und Lehrer. Manche Leute sagen, ich lese einfach meine Bibel, ich brauche niemanden, der mir dabei hilft. Aber ich habe festgestellt, dass solche Menschen oft eigenartig wirken. Sie sehen oft den Wald vor lauter Bäumen nicht und konzentrieren sich zu sehr auf Details, auf die Bäume, während sie den Wald aus den Augen verlieren. Oft haben sie eine sehr einseitige Sichtweise. Aber der Schwerpunkt in der Bibel sollte immer das Evangelium von Jesus Christus sein. Es umfasst Gottes Plan und seine Absichten für uns Menschen, dass er, weil er uns liebt, seinen Sohn gesandt hat, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir mit seinem Sohn identifiziert werden, der vollkommen lieblich, gerecht, heilig und makellos ist für immer. Gott sieht dich heute also nicht so, wie du selbst bist, sondern wie sein Sohn ist. Er beurteilt dich auf der Grundlage von Jesus. Ist das nicht wunderbar? Genau deshalb beruft Gott Bibellehrer. Pastor Darren zum Beispiel hat letzte Woche einen großartigen Dienst getan. Ihr dürft gerne applaudieren. Wir haben so viele wunderbare Gaben im Leib Christi, oder? Und als er letzte Woche gesprochen hat, habe ich mich daran erinnert, dass ich es nicht mag, wenn mein Name groß erwähnt wird oder wenn es um mich geht. Gott ist mein Zeuge. Bis heute ist das so. Ich möchte immer auf Jesus hinweisen. Aber manchmal nehmen wir den Menschen etwas weg, wenn wir ihnen einfach sagen, okay, studiert die Bibel, und dann unsere eigenen Materialien nicht zur Verfügung stellen. Ich kenne mich inzwischen ziemlich gut, schließlich lebe ich schon eine ganze Weile mit mir selbst, ich meine 35 Jahre. Pastor Mark sagt mir oft, Pastor Prince, sag den Leuten, du bist 90 Jahre alt. Ich sage den Menschen, dass ich 90 bin, dann schauen sie mich an und sagen, wow, du siehst aber jung aus. Also ich bin nicht 35, ich bin älter. Worauf ich hinaus will, wenn du dich über die Jahre kennst, weißt du, welche Gaben Gott dir gegeben hat. Und das ist eine gesunde Selbsteinschätzung. So zu tun, als ob man diese Gaben nicht hätte, ist keine Demut, sondern Unehrlichkeit. Dieses typische Nein, 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 wie es oft in asiatischen Kulturen vorkommt, hilft keinem. Manchmal ist das sogar Heuchelei. Jemand bietet dir ein Stück Kuchen an und du sagst aus Höflichkeit Nein, danke, obwohl du Hunger hast. Dann nimmt einer aus der westlichen Kultur das Kuchenstück wieder mit, weil er denkt, du möchtest es wirklich nicht. Vielleicht denkt er sogar, du bist auf Diät. Und respektiert das. Aber du denkst, warum hat er das jetzt weggenommen? Pastor Darren hat vor kurzem etwas sehr Passendes weitergegeben. Er sprach über Philippus und den Kämmerer aus Äthiopien. Dieser Kämmerer war nicht nur ein Mann mit Autorität, sondern, wie die Bibel ausdrücklich sagt, ein Mann mit großer Autorität. Er war verantwortlich für den gesamten Schatz von Kandake, der Königin von Äthiopien. Und er war ein Konvertit, also jemand, der zum jüdischen Glauben gekommen war. Der Kämmerer war auf dem Rückweg von Jerusalem und hatte eine Schriftrolle des Buches Jesaja bei sich. Das war damals etwas sehr Besonderes. Die Bibel, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Sie war in Schriftrollen unterteilt, die in Synagogen oder im Tempel aufbewahrt wurden. Solche Schriftrollen zu besitzen, war extrem teuer und nur sehr wohlhabenden Menschen möglich. Dieser Kämmerer saß also in seinem Wagen, natürlich hatte er Diener, die ihn fuhren, und las aus dem Buch Jesaja. Er kam zu der Stelle, die in unserer Bibel Jesaja 53 entspricht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er las diese Worte und fragte sich, von wem ist hier die Rede? Zur gleichen Zeit erhielt Philippus von einem Engel den Auftrag, genau dorthin zu gehen, wo der Kämmerer unterwegs war. Der Mann war auf der Straße von Jerusalem nach Gaza unterwegs, um von dort aus nach Äthiopien zurückzukehren. Also Richtung Süden. Der Engel sagte zu Philippus, er solle ihn abfangen. Philippus begegnete ihm genau in dem Moment, als er aus der Schriftrolle las. Hiermit hat der Herr mich einmal korrigiert. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn, du musst den Menschen auch sagen, dass sie einen Lehrer brauchen, den ich ihnen aufs Herz lege. Oft ist das der eigene Pastor. Gott hat aber auch Lehrer auf der ganzen Welt berufen. Trotzdem ist es in den meisten Fällen der eigene Pastor, der das Rema-Wort für die Gemeinde bringt. Jede Gemeinde sollte ein Rema-Wort für den jeweiligen Sonntag haben. Dieses Rema-Wort wird dich durch die Herausforderungen und spezifischen Situationen deines Lebens in der kommenden Woche tragen. Wenn du in eine Gemeinde gehst, deren Mitglied du nicht bist und wo Gott dich nicht hingestellt hat, könntest du verpassen, was Gott für dich bereithält. Ich glaube, Gott beruft Menschen in unterschiedliche Gemeinden. Er steht zu Ortsgemeinden. In der Offenbarung gibt es 7 lokale Gemeinden. Eine einzige Botschaft hätte gereicht, doch Jesus sprach jede individuell an, weil Gott Vielfalt liebt.
Amen. Amen.
Gott hat alle möglichen ethnischen Gruppen erschaffen, weil er sie liebt. Vielfalt. Es gibt nicht nur eine Blumenart, sondern unzählige Variationen. Preis den Herrn. Genauso ist es mit Gemeinden. Jede hat ihren Platz und ihre Berufung. Jede ist einzigartig, mit eigener Betonung. Doch eines verbindet uns alle, die grundlegenden Wahrheiten unseres Glaubens. Christus ist wahrer Gott und Mensch, gesandt vom Vater, starb für unsere Sünden und ist am dritten Tag auferstanden. Das Evangelium lehrt, dass wir durch den Glauben gerechtfertigt sind, nicht durch das Gesetz oder unsere Werke. Das ist die Kernbotschaft. Wer daran glaubt, ist Teil der Gemeinde. Der Herr hat mir dazu etwas gezeigt. Als Philippus zu dem Wagen des äthiopischen Kämmerers kam, habt ihr bemerkt, warum Philippus das tat? Warum näherte er sich gerade diesem Wagen? Die Bibel gibt die Antwort. Zunächst hatte ein Engel zu Philippus gesprochen und gesagt, geh hinunter Richtung Gaza. Philippus folgte der Anweisung und ging zu dem Ort, den der Engel ihm gezeigt hatte. Dort sah er den Wagen vorbeifahren. Dann heißt es, der Heilige Geist sprach zu Philippus, geh zu diesem Wagen und halte dich dicht bei ihm. Wer sprach? Der Heilige Geist. Geh zu diesem Wagen und halte dich dicht bei ihm. Das zeigt etwas Wichtiges. Manche sagen, ich lese nur die Bibel und verlasse mich auf den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist gebraucht Menschen und Bibellehrer, um uns zu leiten. Wie oft hast du eine Bibelstelle gelesen und nicht verstanden? Dann hörst du eine Predigt oder liest ein Buch und plötzlich wird sie erklärt. Alles macht Sinn. Das war der Heilige Geist, der diese Person gebraucht hat, um dir Verständnis zu schenken.
Amen.
Schau dir an, wie der Heilige Geist im Fall des Kämmerers wirkte. Der Heilige Geist hat dem Äthiopier, während er in der Bibel las, nichts direkt erklärt. Der Heilige Geist war da. Er war nah genug, um zu Philippus zu sagen, geh und schließ dich diesem Wagen an. Trotzdem hat der Heilige Geist dem äthiopischen Kämmerer nicht offenbart, von wem in dieser Schriftstelle die Rede war. Der Heilige Geist hätte es ihm zeigen können. Aber stattdessen sagte er zu Philippus, schließ dich dem Wagen an, ich will dich gebrauchen. Richtig? Das zeigt uns, wie Gott durch Menschen wirkt. Als Philippus den Kämmerer fragte, verstehst du, was du da liest? Antwortete der Kämmerer, wie könnte ich es verstehen, wenn mich niemand anleitet? Daraufhin stieg Philippus zu ihm in den Wagen und erklärte ihm anhand der Schrift alles über Jesus. Kann ich mal ein Amen bekommen? Preis den Herrn, seid ihr noch bei mir? Natürlich braucht ihr nicht unbedingt Pastor Prince. Es gibt viele andere gute Bibellehrer und wertvolle Bibelstudien. Oft sind aber genau die Menschen, die dir helfen, tiefer in Gottes Wort einzutauchen, die, die berufen sind, dich zu lehren. Durch Predigten, Notizen oder Bücher. Nur die Bibel und ich oder der Heilige Geist und ich. Das allein entspricht nicht Gottes Plan. Es ehrt nicht die Menschen, die er in den Leib Christi gestellt hat. Deshalb ist die Ortsgemeinde so wichtig. Gott hat uns füreinander berufen. Psalm 84 solltet ihr unbedingt lesen. Dieser Psalm stammt nicht aus der Zeit der Stiftshütte, sondern aus der Zeit, als der Tempel Salomos gebaut wurde. Einer der Leviten, vermutlich ein Sohn Korachs, schrieb diesen Psalm und drückte dabei eine tiefe Sehnsucht nach dem Haus Gottes aus. Interessant ist, dass er den Söhnen Korachs zugeschrieben wird, Nachkommen eines Mannes, der als Rebell bekannt war. Korach forderte Mose und Aaron heraus, warum erhebt ihr euch über uns? Wir sind doch alle Priester. Mose antwortete, wenn ihr Priester seid, bringt morgen eure Räucherpfannen. Der Herr wird zeigen, wer zu ihm gehört. Am nächsten Tag ereignete sich ein großes Erdbeben. Korach, Abiram, Datan und ihre Anhänger wurden von der Erde verschlungen. Das war kein gewöhnliches Erdloch, sondern ein gezieltes Eingreifen Gottes. Doch ein bemerkenswerter Vers in der Bibel besagt, die Söhne Korachs aber starben nicht, sie überlebten. Und wisst ihr, was aus ihnen wurde? Sie wurden Liederdichter und Sänger in der Stiftshütte Davids und später im Tempel Salomos. Sie verfassten einige der Psalmen. Viele denken, alle Psalmen seien von David, aber das stimmt nicht. Einige stammen von Mose, andere von Ethan, von Heman und einige eben von den Söhnen Korachs. Psalm 84 wurde von einem der Söhne Korachs geschrieben, der wahrscheinlich nicht ins Haus Gottes gehen konnte. Er schreibt, wie sehr wünsche ich mir, im Haus Gottes sein zu können. Und dann sagt er, sogar die Schwalben und Spatzen finden dort ihren Ruheplatz, wo sie ihre Jungen großziehen. Stellt euch das vor, die Vögel bauten ihre Nester wahrscheinlich auf den Dächern des Hauses Gottes. Der Psalmist beneidet diese Spatzen. Und erinnert ihr euch, was Jesus über Spatzen sagte? Sie galten als nahezu wertlos. 5 für 2 Groschen. 2 für 1 Groschen mit 1 extra für 2 Groschen. Trotzdem beneidet der Psalmist sie. Warum? Weil sie im Haus Gottes sind. Weiter schreibt er, wie glücklich sind die, deren Herz auf die Pilgerreise ausgerichtet ist. Der Psalmist bewundert jene, die sich die ganze Woche darauf freuen, im Haus Gottes zu sein. Er beschreibt eine tiefe Sehnsucht, mit Gottes Volk zusammenzukommen. Aber versteht mich nicht falsch, das Haus Gottes besteht nicht aus Beton oder Ziegeln. Das wahre Haus Gottes sind die Menschen, die zusammenkommen. Dort ist die Salbung Gottes. Das ist das Haus des Vaters. Und im Haus des Vaters gibt es Brot in Fülle und noch mehr. Nicht nur geistliches Brot, sondern auch natürliches Brot. Und Brot steht auch für Heilung. Im Haus des Vaters gibt es Brot im Überfluss. Was brachte den verlorenen Sohn zurück? Es war nicht zuerst eine Offenbarung über die Liebe des Vaters, sondern die Erkenntnis, im Haus meines Vaters gibt es Brot in Fülle. Das ist es, was Gott in sein Haus legt. Wenn wir zusammenkommen, geschieht etwas Besonderes. Plötzlich gibt es keinen Mangel mehr. Große Gnade wird freigesetzt. Menschen werden geheilt. Das Unmögliche wird möglich. Das, was Ärzte für unmöglich hielten, wird plötzlich real. Das Natürliche wird übernatürlich. Dinge, die normalerweise Jahre dauern würden, geschehen in kürzester Zeit. Es ist, als ob wir in einen Bereich der Zeitlosigkeit eintreten. Zeit spielt keine Rolle mehr. Die Antwort ist schon da. So etwas passiert, wenn wir ins Haus Gottes eintreten. Ich glaube wirklich, dass das Haus Gottes außerhalb der Zeit existiert. Wenn ich predige, erlebe ich das selbst. Ich schaue auf die Uhr und sehe, dass eine Stunde vergangen ist, fühle mich aber wie in einer zeitlosen Zone. Diejenigen, die Gottes Wort lieben, kennen das Gefühl. Wow, schon eine Stunde vorbei. Wer Gottes Wort jedoch nicht schätzt, denkt, puh, erst eine Stunde?
Amen.
Glaubt mir, es gibt viele großartige Gemeinden, in der die Predigt keine ganze Stunde dauert. Also keine Sorge, wenn ihr hier nicht klarkommt, gibt es viele gute Gemeinden, wo euch nicht so viel zugemutet wird. In Psalm 84 heißt es, auf ihrem Weg zum Haus des Herrn ziehen diese Pilger. Pilger sind Menschen, die eine Reise zu einem Ort der Anbetung machen, getrieben von der Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Der Psalm sagt weiter, sie ziehen durch das Tal von Baka. Auf Hebräisch heißt Baka weinen. Die ganze Woche über sind wir auf dem Weg zum Haus Gottes. Vielleicht erlebst du auf diesem Weg ein Tal, schlechte Nachrichten, Herausforderungen, Momente, die dir die Tränen in die Augen treiben. Aber hör gut zu. Psalm 84 verspricht, dass Gott dieses Tal in Quellen lebendigen Wassers verwandeln wird. Was bedeutet das? Gott wird die Dinge, die dich traurig machen, in etwas verwandeln, das dich erfrischt, stärkt und wieder aufrichtet. Das steht in Psalm 84, ein wunderschöner Psalm. Ich wünschte, ich könnte ihn hier zeigen, aber er gehört nicht zu den Psalmen, die ich vorbereitet habe. Ich habe schon so viel vorbereitet. Deshalb spreche ich jetzt einfach aus meinem Herzen. Es kann sogar ablenken, hier ständig Bibelverse zu zeigen, weil ihr dann Fotos davon macht. Selbst hier unten lasst ihr euch leicht ablenken. Schreibt es einfach auf, Psalm 84.
Amen.
In Psalm 84 steht noch mehr Wunderschönes. Während sie auf dem Weg zum Haus Gottes sind, gehen sie von Kraft zu Kraft. Stellt euch vor, das passiert jede Woche, wenn ihr euer Herz auf das Haus Gottes ausrichtet. Ihr werdet von einer Stärkung zur nächsten geführt. Der Psalm sagt sogar, jeder von ihnen erscheint vor Gott in Zion. Der Psalmist beneidet in diesem Text sogar die Vögel, diese scheinbar wertlosen Geschöpfe. Er schreibt, wie sehr wünschte ich, ich könnte wie diese Vögel sein und mein Zuhause im Haus Gottes haben. Es gibt Menschen, die Gottes Haus nicht wertschätzen. Ihr Herz ist nicht darauf ausgerichtet zu denken, wann werden die Türen endlich wieder geöffnet. Ich möchte unter Gottes Volk sein. Ich möchte im Haus Gottes sein. Ja, man kann auch zu Hause vom Herrn empfangen, das stimmt. Aber Gott hat 6 Tage für die Arbeit gegeben und dann den 7., oder? Es gibt genug Tage, um zu Hause zu sein. Genug Tage, um draußen zu sein. Und übrigens, Psalm 84 enthält noch eine weitere großartige Aussage. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 anderswo. Lasst uns mal nachrechnen. Ein einziger Tag im Haus Gottes ist wertvoller als 1000 Tage draußen. In dieser Welt gibt es keine echte Liebe, kein wahres Mitgefühl. Die Menschen handeln oft nur, wenn sie dafür bezahlt werden. Es mag freundlich wirken, aber es ist keine wahre Freundlichkeit. Es kommt nicht von Herzen. In der Welt gibt es keine wahre Liebe. Diese Liebe findest du unter Gottes Volk und in deiner Familie.
Amen.
Wahre Liebe. Und dann sagt der Psalmist, ein Tag in deinem Haus ist besser als 1000 anderswo. 1000 Tage. Wie viele Jahre sind das? Ungefähr 3 Jahre, oder? So ungefähr, mehr oder weniger. Stimmt, oder? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Übrigens, das entspricht ungefähr der Zeit, die die schlimmste Phase von Covid gedauert hat. Das ist der allgemeine Konsens, oder? Es gibt Covid zwar immer noch, aber es ist nicht mehr so schlimm wie in diesen 3 Jahren. Aber wisst ihr, was Gott sagt? An dem Ort, wo er ist, wo sein Volk zusammenkommt, da wird Zeit irrelevant. Es ist, als würden 3 Jahre zu einem einzigen Tag. Dinge, für die du normalerweise 3 Jahre brauchen würdest, geschehen an nur einem einzigen Tag. Ein einziger Tag. Ein Tag im Haus des Herrn.
One day in the house of the Lord, right? Amen?
Versteht ihr mich?
Are you with me so far? This is family. And you never know who you meet.
Und wusstet ihr, wie viele wunderbare Dinge im Haus Gottes geschehen? Beziehungen, Freundschaften. Man weiß nie, wen man hier kennenlernen wird. Es haben sich hier so viele wunderbare Beziehungen ergeben. Ja, sogar Ehen. Das können die Leute, die hier in der ersten Reihe sitzen, bezeugen. Viele Menschen haben ihren Ehepartner im Haus des Herrn kennengelernt. Ich soll also in die Gemeinde kommen, um einen Ehepartner zu finden? Nein, das ist nicht der Hauptgrund. Du kommst ins Haus Gottes, um den Herrn zu suchen. Wenn du das tust, sieht Gott dich auf besondere Weise, wenn du im Haus Gottes bist. In Psalm 84 heißt es, sie gehen von Kraft zu Kraft. Jeder erscheint vor Gott in Zion. Gott hat Versorgung für dich, auch einen Lebenspartner. Das ist der Ort, wo solche Dinge geschehen. Schau mal in die Bibel. Viele fanden ihre Ehefrauen an einem Brunnen. Isaak fand seine Frau Rebekka durch den Diener. Wo? Am Brunnen. Jakob fand Rahel wo? Am Brunnen. Mose fand Zipora wo? Ebenfalls am Brunnen. Der Brunnen ist ein Ort, wo lebendiges Wasser fließt. Und dieser Brunnen ist ein Bild für die Gemeinde. Vielleicht sagst du, Pastor, ich glaube ja an die Gemeinde, aber ich gehöre zur universalen Gemeinde. Nun, wenn das so ist und du stirbst, dann bitte den universalen Pastor, dich zu beerdigen. Wenn du heiraten willst, bitte den universalen Pastor, dich zu trauen. Das ist nicht praktisch. Selbst Jesus sprach in der Offenbarung zu 7 lokalen Gemeinden, nicht zu einer abstrakten, universalen Gemeinde. Wenn dir diese Gemeinde hier nicht gefällt, dann, naja, vielleicht hast du keinen besonders guten Geschmack. Entschuldigung, ich meine, naja. Aber es gibt viele andere großartige Gemeinden, auch hier in unserer Stadt. Und auf der ganzen Welt gibt es gute Gemeinden. Aber wenn du ständig von einer Gemeinde zur nächsten wanderst, dann liegt das Problem vielleicht nicht bei den Gemeinden, sondern bei dir. Der gemeinsame Nenner bist immer du. Darüber solltest du nachdenken. Es ist so wichtig, Teil einer Gemeinde zu sein. Warum? Weil du sonst beim Bibelstudium oft nur die Passagen liest, die du sowieso schon magst oder verstehst. Aber ein Lehrer führt dich auch zu den schwierigeren Stellen und hilft dir, das Evangelium in ihnen zu entdecken. Das ist der Wert von Bibellehrern. Nun möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die ihr vielleicht schon kennt, aber diesmal aus einem neuen Blickwinkel. Sie wird euch helfen. Es geht um die Emmaus-Erfahrung. Schauen wir sie also noch einmal an. Es war der Tag der Auferstehung. Jesus war gerade von den Toten auferstanden. Denkt mal darüber nach. Wenn ihr gerade von den Toten auferstanden wärt, was wäre eure Priorität? Jesus entschied sich, mit 2 Menschen zu gehen, die entmutigt und verwirrt waren. Die Bibel berichtet, und siehe, 2 von ihnen gingen an demselben Tag. Es war derselbe Tag, an dem Jesus auferstand. Derselbe Tag. An dem Tag gingen sie zu einem Dorf namens Emmaus. Emmaus bedeutet warme Quelle, also ein Erholungsort. Weiter heißt es, das Dorf war von Jerusalem 60 Stadien entfernt, 11 Kilometer. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Übrigens, Emmaus wurde von Archäologen entdeckt. Der Ort, der genau 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt, wird auch von Josephus erwähnt und passt perfekt zu den Angaben der Bibel. Diese 2 Menschen, wahrscheinlich ein Ehepaar, unterhielten sich also über die Ereignisse der letzten Tage. Sie gingen dort am Tag der Auferstehung entlang. Die Bibel erzählt weiter, und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Überlegt mal, Jesus war wenige Stunden zuvor auferstanden. Und was tat er? Er verbrachte den Nachmittag mit 2 entmutigten Menschen, die nicht verstanden, was geschehen war. Er tat etwas Alltägliches, Normales, Menschliches. Er ging mit ihnen, hörte zu und begleitete sie. Und was taten diese beiden? Sie sprachen über Jesus, über die Kreuzigung und alles, was in den vergangenen Tagen geschehen war. Am Tag der Auferstehung hörten sie von den Frauen, die vom leeren Grab zurückgekehrt waren. Diese berichteten, dass der Leichnam Jesu nicht gefunden wurde, und Engel sagten, er lebe. Während die Jünger darüber redeten, stieß Jesus plötzlich zu ihnen, ganz unscheinbar und alltäglich. Was könnte gewöhnlicher sein, als unterwegs zu sein und jemand gesellt sich dazu? Doch denken wir einmal nach. Hätte Jesus nach seiner Auferstehung nicht wichtigere Dinge tun können? Zum Beispiel Pilatus zu erscheinen, mitten in seinem Palast, und zu sagen, hallo, hier bin ich wieder. Oder im Schlafzimmer des Hohepriesters aufzutauchen, der ihn als Gotteslästerer verurteilt hatte. Und zu sagen, ich bin, der ich bin. Aber Jesus hatte Wichtigeres zu tun und entschied sich anders. Statt großer Machterweise beschloss er, mit zwei entmutigten Jüngern zu gehen, still, sanft und auf Augenhöhe. Die Bibel sagt, ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Das ist so faszinierend. Warum wollte Jesus nicht, dass sie ihn sofort erkennen? Viele Menschen lesen darüber hinweg, aber ich kann solche Dinge beim Bibellesen nicht einfach übergehen. Deshalb habe ich mich jahrelang gefragt, warum hielt er ihre Augen zurück? Warum hielt er ihre Augen zurück? Warum ließ er sie nicht einfach sehen, wer er war? Die Bibel erwähnt diese gehaltenen Augen, doch nur wenige Bibelkommentare gehen darauf ein. Und ich habe keinen gefunden, der es mir erklären konnte. Aber ich glaube, der Herr hat mir etwas gezeigt, das Sinn macht. Und ich hoffe, es wird euch ebenfalls helfen. Einige von euch wissen bereits, worauf ich hinaus will. Jesus hielt ihre Augen zurück. Das heißt, er verhinderte durch seine übernatürliche Kraft, dass sie ihn erkannten. Stellt euch mal vor, ich wäre auferstanden und würde zu Pastor Lawrence gehen, der ja noch nicht in einem herrlichen auferstandenen Leib ist. Vielleicht würde ich dann eine richtig schwere Hantel, so ein ordentliches Gewicht nehmen, sie ganz lässig mit meinem Finger herumwirbeln und dabei auf Pastor Mark zu gehen. Jetzt seid ihr wirklich froh, dass ich nicht Jesus bin. Aber Jesus hielt ihre Augen bewusst zurück. Wäre es nicht einfacher gewesen, ihnen direkt zu zeigen, seht her, Freunde, die Male der Nägel. Schaut auf meine Seite, die Wunde vom Speer, der mich durchbohrt hat, damit Ströme der Liebe für euch fließen konnten. Aber nein, er tat es nicht. Er ließ es zu, dass ihre Augen ihn nicht erkannten. Und dann fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Daraufhin antworteten sie, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was geschehen ist? Mit anderen Worten, das sind doch die Schlagzeilen in allen Nachrichten. Sie erzählten ihm von Jesus von Nazareth und all seinen Wundern. Doch dann sagten sie Folgendes. Sie sagten, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Was ich jetzt sage, soll euch wirklich helfen. Das größte Problem ist Folgendes. Warum sind wir oft so auf uns selbst fokussiert? So schüchtern, wütend, bitter, denken, dass uns bestimmte Dinge zustehen. Das Problem liegt oft darin, dass wir zu sehr auf uns selbst fokussiert sind. Wir werden verletzt, weil wir zu selbstzentriert sind. Wir wissen nicht, wie wir uns selbst befreien können. Wir denken ständig an uns selbst, an jedes kleine Wehwehchen, jede kleine Unannehmlichkeit und all das. Aber das Ziel der Bibel ist es, uns von dieser Selbstzentriertheit zu befreien und unseren Blick auf Christus zu richten, auf seine Schönheit, Liebe und Herrlichkeit. Schaut euch die Frau am Brunnen an. Sie war ebenfalls sehr mit sich selbst beschäftigt. Warum kam sie am Mittag in der größten Hitze, um Wasser zu holen? Die meisten Frauen gingen früh am Morgen oder abends, um die Hitze zu vermeiden. Aber diese Frau wollte die anderen Frauen meiden. Sie fühlte sich verurteilt und voller Scham. Doch genau dort, in ihrer tiefsten Not, begegnete sie Jesus. Jesus, müde von seiner Reise, setzte sich an den Brunnen und sprach mit ihr. Zählt einmal die Worte, die er mit ihr wechselte. Es waren nur 7 Worte. 7 Worte. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommt. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Und Jesus antwortete, ich bin es, der mit dir spricht. Jesus setzte sich am Brunnen nieder und die Bibel sagt, er war müde. Vergesst nicht, er kam als Mensch. In diesem einen Menschen wohnte die ganze Fülle der Gottheit. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Aber er kam nicht, um seine Göttlichkeit zur Schau zu stellen. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Jesus kam vollständig als Mensch, jedoch ohne Sünde. Dass er müde war, hatte nichts mit Sünde zu tun. Es war Teil seines Menschseins. Menschen werden müde, sie brauchen Schlaf. Das ist keine Schwäche, sondern ein Teil des Lebens. Nach der Auferstehung brauchte Jesus keinen Schlaf mehr. Doch hier, noch in seinem irdischen Körper, war er müde. Am Brunnen bat er die Frau um einen Gefallen. Sie fragte, wie kannst du als Jude mich bitten? Jesus sagte, das Wasser, das ich gebe, stillt deinen Durst für immer. Sie bat, gib mir dieses Wasser. Er antwortete, ruf deinen Mann. Sie sagte, ich habe keinen. Jesus erwiderte, das stimmt, du hattest 5 und der jetzige ist nicht dein Mann. Warum sprach Jesus ihre Vergangenheit an? Er wollte ihr zeigen, ich kenne dich ganz genau. Warum war das so wichtig? Weil viele Menschen denken, ja, du liebst mich, aber nur, weil du nicht weißt, wer ich wirklich bin. Du kennst meine Fehler und Schwächen nicht. Doch Jesus wollte ihr zeigen, ich weiß alles über dich und ich bin trotzdem hier, ich liebe dich. Das ist wahre Liebe. Stellt euch vor, diese Frau kam in der größten Hitze des Tages, um Wasser zu holen, zur Mittagszeit, weil sie den anderen Frauen aus dem Weg gehen wollte. Sie war es leid, dass über sie getratscht wurde. Doch gerade dort, in dieser Einsamkeit, begegnete sie Jesus. Er wusste alles über sie, sprach mit ihr und bat sie sogar um einen Gefallen. Gib mir einen Schluck Wasser. Und dann tat Jesus etwas Außergewöhnliches. Er offenbarte ihr, was er vorher niemandem so direkt gesagt hatte. Ich bin es, der mit dir spricht. Sie erkannte, der Messias, der seit Jahrhunderten verheißen war, auf den Seiten der Bibel, stand vor ihr. Und er, der alles über sie wusste, war voller Liebe und Mitgefühl. Das steht in Johannes 4. Vergleicht das mit Nikodemus aus Johannes 3, dem Kapitel davor. Jesus sagte ihm nicht, ich bin der Messias. Nikodemus war ein angesehener Mann, ein Gelehrter und Synagogenvorsteher, ein Teil der religiösen Elite. Zu ihm sagte Jesus, trotz all deines Wissens musst du von Neuem geboren werden. Zu der Frau am Brunnen sagte er nichts dergleichen, sondern offenbarte sich ihr direkt als der Messias. Nikodemus, der Lehrer Israels, erhielt diese Offenbarung nicht. Das zeigt, wie sehr Jesus die Demütigen liebt. Diejenigen, die ihre Bedürftigkeit erkennen. Diese Geschichte erinnert uns daran, wie sehr Gott Hochmut hasst. Ich glaube sogar, Stolz ist die Mutter aller Sünde. Denkt an den Sündenfall. Die Schlange sagte zu Eva, wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sein wie Gott. Aber Adam und Eva waren bereits wie Gott. Sie waren nach seinem Ebenbild geschaffen. Doch sie wollten durch ihre eigenen Werke werden, was sie bereits waren. Das ist Stolz. Auch der Teufel, der Adam und Eva verführte, fiel wegen seines Stolzes. Die Bibel beschreibt ihn als außergewöhnlich schön, den schönsten unter den Erzengeln. Doch statt diese Schönheit demütig anzunehmen und Gott zu ehren, wurde er davon besessen. Er sagte quasi, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land? Sein Stolz führte zu seinem Fall. Leute, ein bisschen Eitelkeit meine ich hier nicht. Stolz, nicht das gesunde Selbstbewusstsein, sondern die Haltung, Gott nicht zu brauchen oder alles allein zu schaffen, ist eine zerstörerische Kraft. Stolz ist der Grund, warum Ehen scheitern, Stolz und Selbstsucht. Wenn jeder nur auf sich selbst schaut, geht die Liebe verloren. Doch wahre Freude findet man nicht im Nehmen, sondern im Geben. Wahre Freude liegt darin, zu lieben und zu dienen, ohne etwas zurückzuerwarten. Aber das fällt uns schwer. Stolz sagt, er muss es zuerst sagen. Und so bleiben wir festgefahren, weil wir uns nicht demütigen wollen. Genau deshalb arbeitet der Herr an uns. Als Jesus für uns starb, hat er nicht gesagt, vergesst nicht, ich sterbe jetzt für euch. Ich sterbe, okay? Ja, ihr müsst mir euer Leben geben, bevor ich sterbe. Petrus, gib ihnen ein Blatt, damit sie mit Blut unterschreiben können. Ich werde dir folgen. Bevor ich sterbe, muss ich sicher sein, dass ihr mir folgt. Was, wenn keiner folgt und ich umsonst sterbe? Beeilt euch! Nein, so war es nicht. 1. Korinther 13. Die Liebe glaubt alles. Unsere natürliche Tendenz ist es, immer nur das Schlechteste zu glauben. Es passiert etwas und sofort denken wir, das warst du. Ich weiß, dass du es warst. Aber das ist so ungerecht. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Mein Sohn hatte neulich eine Konferenz mit mir, seiner Mutter und seiner Schwester. Er ist 12 Jahre alt. Er sagte, ich möchte etwas zur Sprache bringen. Immer wenn etwas schief geht, beschuldigt ihr zuerst mich. Er ist der Jüngste, versteht ihr? Und ich dachte, wow, jetzt hat er das Selbstvertrauen, für sich selbst einzustehen. Ich fragte ihn, wann habe ich das getan? Und er nannte ein Beispiel. Neulich, als wir Sojabohnen gekauft haben. Du hattest eine Packung, ich die andere. Dann sind wir zusammen auf die Toilette gegangen und später im Auto war plötzlich nur noch eine Packung da. Du hast sofort gesagt, Justin, wo ist deine Packung? Es stellte sich heraus, dass ich meine Packung abgelegt hatte, um mir die Hände zu waschen. Während er seine die ganze Zeit bei sich hatte. Aber meine erste Reaktion war, ihn zu beschuldigen. Er fügte hinzu, dass es auch bei seiner Schwester oft so ist. Ihr sucht die Fehler immer zuerst bei mir. Natürlich dachte ich, du bist der Jüngste und ja, du hast eine gewisse Vorgeschichte. Aber das war nicht fair. Ich erinnerte mich an 1. Korinther 13. Die Liebe glaubt alles. Sie glaubt das Beste von jedem Menschen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Unsere Kinder beobachten uns genau. Sie lernen nicht nur aus dem, was wir sagen, sondern vor allem aus dem, was wir tun. Wenn wir Liebe predigen, aber voreingenommen handeln, sehen sie das. Sie merken es und es prägt sie. Folgt ihr mir soweit? Versteht ihr? Die Bibel sagt, ihr seid Briefe, die von allen Menschen gelesen werden. Paulus bringt dies in 2. Korinther 3 auf den Punkt. Dort schreibt er, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, so wie ich es gerade gemacht habe, als ich versucht habe, euch klarzumachen, wie wichtig es ist, einen Bibellehrer in eurem Leben zu haben. Es mag so wirken, als würde ich mich selbst empfehlen. Und dann gibt es Leute, die sagen, warum redest du so viel über dich selbst? Aber auf der anderen Seite kann ich euch doch auch nicht einfach Lehrern überlassen, die falsche Lehren verbreiten. Lehrern, die euch unter Verurteilung und unter das Gesetz stellen. Und oft sind solche Menschen selbst sehr verbittert. Deshalb sage ich euch das, weil ihr mir am Herzen liegt. Auch Paulus schreibt, dass er sich wie ein Narr fühlt, wenn er sich selbst empfehlen muss. Er sagt, ihr zwingt mich dazu. So werde ich ein Narr, wenn ich darüber rede, was ich für euch tun kann und welche Gaben Gott mir gegeben hat. Ich rühme mich ungern, weil ich mich dann wie ein Narr fühle. Kennt ihr die Stelle? Genauso fühle ich mich auch, wenn ich über mich selbst spreche. Ein Mann Gottes sagte mir einmal, wenn du den Menschen diese Seite von dir nicht zeigst, beraubst du sie dessen, was Gott dir gegeben hat. Trotzdem fühlt es sich oft nicht richtig an. Paulus fragt also, muss ich mich selbst empfehlen oder brauchen wir, wie andere, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Wenn ich an einen bestimmten Ort gehe, brauche ich dann Empfehlungsbriefe von euch? Soll ich mit Briefen von angesehenen Persönlichkeiten wie einem römischen Hauptmann oder anderen wichtigen Leuten zu euch kommen, bevor ihr mich akzeptiert? Muss ich all das von anderen Pastoren und Gemeinden sammeln, bevor ihr mir zuhört? Nein, unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Ich liebe diese Stelle. Wisst ihr, was Paulus damit sagt? Leute, wisst ihr, was meinen Dienst bei anderen Menschen bestätigt? Wenn sie euch anschauen, ihr seid die lebendigen Briefe. Wir alle lesen unsere Bibel und preist Gott, dass wir Zugang dazu haben, sogar in digitaler Form. Ich glaube, das wird euch auf erstaunliche Weise segnen. Es wird euch weiterhin segnen und es wird dazu führen, dass ihr auch in Zukunft etwas weitergebt. Und eure Kinder werden eines Tages noch nach Jahren lesen können, was ihr auf Grundlage der Bibel geschrieben habt. Aber eure Freunde, eure Kollegen, eure Mitschüler da draußen, sie lesen die Bibel nicht. Wisst ihr, was sie lesen? Sie lesen euch. Sie lesen euch. Paulus sagt, unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Er meint damit, dass die beste Empfehlung für seinen Dienst darin liegt, dass Menschen euch sehen. Sie schauen auf euer Leben, sie sehen euch an und sagen, das ist ein Liebesbrief. Ich kenne diesen Mann, er hat sich verändert. Schaut euch seine Familie an. Wenn sie euer Leben sehen, sehen sie das Evangelium.
Okay? Amen?
Ihr seid die Bibel, die die Menschen lesen. Ihr lest die Bibel und die Menschen lesen euch. Das muss sich in eurem Leben widerspiegeln, das sichtbar gelebte Evangelium. Deshalb ist es wichtig, auf das Leuchten in Menschen zu achten. Ich sage oft zu Pastoren, schaut bei der Auswahl von Menschen nicht auf Alter, Geschlecht oder äußeres Erscheinungsbild. Achtet darauf, ob sie strahlen. Dieses Strahlen ist ein inneres Leuchten, das von Gottes Nähe kommt. Selbst jemand mit grauen Haaren kann ein Funkeln in den Augen haben, ein Ausdruck von Freude und Weisheit. Oder ein junger Mensch mit wenig Erfahrung kann beim Lobpreis eine göttliche Ausstrahlung haben. Dieses Leuchten kann man nicht vortäuschen. Wenn es fehlt, könnte es ein Zeichen dafür sein, dass die Person mit etwas kämpft, vielleicht mit Sünde, falschen Entscheidungen oder tiefer Traurigkeit. Sie mögen zum Gottesdienst kommen und ein Lächeln aufsetzen, aber sie haben kein Leuchten von innen heraus. Das Strahlen fehlt. Damit meine ich nicht, äußerlich besonders attraktiv zu sein. Ich meine das Strahlen. Das kann man nicht verstecken. In Prediger heißt es, die Weisheit eines Menschen erleuchtet sein Angesicht. Sie blicken auf den Herrn, sagt der Psalmist, und ihr Gesicht strahlt. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe Menschen gesehen, deren Gesicht förmlich leuchtet. Und oft bemerkt ihr das gar nicht. Aber während ich predige, denke ich manchmal, ich würde am liebsten ein Foto von euch machen. Denn während das Wort Gottes verkündigt wird, leuchtet euer Gesicht, ohne dass ihr es merkt. Wirklich. Und ich sage euch, ihr seht wunderschön aus. Habt ihr schon mal Frauen gesehen, die Dinge tun, die ihnen nicht gut tun? Sie werden Liebesdienerinnen oder so ähnlich genannt. Sie tun es aus Geldnot. Und dann denkt man an die Frau am Brunnen, an die Liebe von Jesus zu Menschen wie ihr. Sie brauchen den Herrn. Aber für die Männer gilt, mischt euch nicht ein und fangt nicht an zu predigen. Die Bibel sagt, flieht. Wisst ihr, was fliehen bedeutet? Es bedeutet, lauf weg. Vertraue nicht auf deine eigene Stärke. Lauf weg. Das ist die größte Weisheit und der größte Mut, den du in solchen Momenten zeigen kannst. Das ist wirklich ein guter Rat. Lauf weg, stell dich nicht hin und sag, liebe Frau, ich werde dir predigen. Versuch ruhig, mich zu verführen, ich bleibe standhaft. Nein, tu das nicht. Du wirst fallen.
Amen.
Deshalb berate ich Frauen auch nicht hinter verschlossenen Türen. Ganz ehrlich, ich traue mir selbst nicht. Und ich traue auch ihr nicht. Man weiß nie, was passieren kann, oder? Ihr versteht, was ich meine. Wir dürfen uns in solchen Situationen nicht auf uns selbst verlassen. Josef hat das Richtige getan. Er ist weggelaufen. Wenn es um sexuelle Versuchung geht, sagt die Bibel, lauf weg. Bei anderen Sünden heißt es, halte dich für tot gegenüber der Sünde. Aber bei sexueller Versuchung, lauf weg. Stell dir vor, du bringst ein paar Frauen aus der Kleingruppe nach Hause und eine von ihnen wohnt weit entfernt. Ich sage dir, egal wie weit es ist, wenn du jemanden heimfährst, sorge dafür, dass der Letzte, den du nach Hause bringst, ein Mann ist. Ein richtiger, starker Kerl. Denn glaubt mir, ich spreche aus 20 Jahren Erfahrung. Es ist schon einiges passiert. Ihr lacht vielleicht, aber es ist kein Spaß für die Ehefrauen und Familien, die betroffen sind. Es beginnt immer harmlos. Ich wollte sie nur nach Hause fahren, Pastor. Es ist spät in der Nacht. Weißt du, was du heute tun kannst? Du kannst ihr Geld für ein Taxi geben. Oder du bestellst ein Uber.
Amen.
Und nein, das ist keine Werbung. Du kannst auch andere Dienste nutzen.
Other services as well.
Jedenfalls musst du sie nicht selbst fahren. Es beginnt oft ganz subtil, mit kleinen Flirtereien ohne böse Absicht. Aber genauso fängt es an.
Amen. Amen. So, obviously, why do I say all that?
Warum sage ich das alles? Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben. Weiter heißt es, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, wie die 10 Gebote, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich predige, schreibt Gott etwas in euer Herz. Wenn ich über die Herrlichkeit des Herrn spreche, wird diese Herrlichkeit in eurem Herzen wiedergespiegelt. Ich habe über das Strahlen Christi gepredigt, das sich in eurem Leben zeigt, und er hat es in euer Herz geschrieben. Ihr werdet es widerspiegeln. Das geschieht nicht mit physischer Tinte oder auf steinerne Tafeln, sondern durch den Geist des lebendigen Gottes. Die himmlische Tinte ist der Geist, der auf fleischerne Tafeln schreibt, eure Herzen. So kann die Welt euch lesen. Die Welt sagt, ich weiß nicht, was es ist, aber ihr habt etwas Besonderes. Jedes Mal, wenn ihr in meine Boutique kommt, ist danach viel los. Am Morgen, wenn ihr kommt, sind plötzlich den ganzen Tag über Kunden da. Ich weiß nicht warum, aber kommt bitte wieder. Oder ihr geht in ein Restaurant, das ganz leer ist, und plötzlich füllt es sich mit Menschen. Wacht auf und erkennt, dass das passiert, weil ihr da seid. Ihr tragt den Segen in euch. Ihr seid ein Segen, überall, wo ihr hingeht. Ihr seid ein Segen.
Amen.
Manche sagen, Pastor Prince, ich bin mir nicht sicher. Ich lehre zwar die Bibel, aber ich weiß nicht, ob die Leute es verstehen. Aber wir müssen ein solches Vertrauen durch Christus zu Gott haben. Er wird es in ihre Herzen schreiben. Nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Wann immer du etwas für Gott tust, denke hieran. Deine Tüchtigkeit. Du sagst, ich kann das nicht. Das meint das Wort Tüchtigkeit. Ich glaube, ich kann das nicht. Aber es geht nicht um dein Können. Die Tüchtigkeit kommt nicht von dir. Sie beruht nicht auf deinem begrenzten Wissen oder deiner mangelnden Erfahrung. Deine Tüchtigkeit kommt von ihm. Wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, die du allein aus eigener Kraft bewältigen könntest, dann würdest du dich nicht auf ihn verlassen. Doch manchmal gibt er dir etwas, bei dem du merkst, oh Mann, dafür brauche ich Gott. Gott liebt es, wenn du dich in solchen Momenten auf ihn verlässt. Unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Sag es, sie kommt von Gott. Gott hat uns tüchtig gemacht zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, und jetzt wird es spannend. Paulus sagt hier, mein Dienst ist der Dienst des neuen Bundes. Weißt du, warum Gott auf dein Herz schreiben kann und nicht mehr auf steinerne Tafeln? Weißt du warum? Weil dieser Dienst der Dienst des Heiligen Geistes ist und nicht des Buchstabens. Ich möchte mit folgendem Gedanken abschließen, auch wenn wir die Passage noch nicht ganz zu Ende betrachtet haben. Aber ich glaube, Gott gibt uns für jeden Tag genau das, was wir brauchen. Genauso wie das Manna im Alten Testament. Jeder bekam genau die Menge, die ihn stärkte und sättigte. Und ich glaube, dass auch ihr heute das empfangen werdet, was ihr braucht. Hört gut zu. Es gibt heute Bibellehrer, die behaupten, wenn du die Bibel liest, musst du vorsichtig sein, dass du nicht nur die Buchstaben liest. Du musst den Geist haben, der lebendig macht. Das hier sind alles nur Buchstaben, aber der Geist macht lebendig. Aber ich sage euch, das ist eine falsche Auslegung dieses Verses. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Dieser Vers wurde oft missbraucht, um zu behaupten, Bibel lesen müsse im Geist und nicht im Buchstaben geschehen. Doch hör zu, wenn du die Bibel liest, liest du zunächst den Buchstaben. Verstehst du? Aber du bist darauf angewiesen, dass der Heilige Geist dir göttliche Einsicht schenkt. Und manchmal gebraucht der Heilige Geist Bibellehrer. Vielleicht ein Buch, das du liest, oder eine Predigt, die du hörst. Er nutzt solche Mittel. Paulus sagt, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Und er spricht über den neuen Bund. Was auch immer geschieht, achte darauf, dass du unter dem neuen Bund lebst. Achte darauf, dass die Gemeinde, der du angehörst, vollständig unter dem neuen Bund steht. Und nicht manchmal unter dem neuen und manchmal unter dem alten Bund. Nicht manchmal Gnade und manchmal Gesetz. Nicht manchmal der Fokus auf das, was Gott getan hat, und dann wieder auf das, was du tun musst. Es ist alles Gott, aber auch ein bisschen du. Es darf keine Vermischung geben. Man kann Gnade nicht in alte Weinschläuche füllen. Der neue Wein würde gären. Und die alten, brüchigen Schläuche würden zerreißen. Am Ende verliert man beides, Gnade und Gesetz. Genau das meinte Jesus, als er über die alten und neuen Weinschläuche sprach. Es ging um Gesetz und Gnade. Dieses strahlende Leben, dieser Brief, der von allen Menschen gelesen wird, diese Verwandlung deines Lebens, all das geschieht, wenn du unter dem neuen Bund stehst. Erinnere dich, als Gott das Volk am Sinai unter den alten Bund stellte und die 10 Gebote gab, weißt du, was geschah? 3000 Menschen starben. Aber an einem anderen Berg, dem Berg Zion, nicht mehr Sinai, sondern Zion, gab Gott den Heiligen Geist. Und 3000 Menschen wurden gerettet. Der Buchstabe tötet. Was ist der Buchstabe? Das Gesetz. Der Geist aber macht lebendig. Achte darauf, dass der Dienst, den wir hier haben, vom richtigen Berg kommt. Wer vom Berg Sinai aus predigt, bringt den Tod. Man tötet die Menschen, vielleicht auf sanfte Art, aber man tötet sie. Sonntag für Sonntag bringt man sie langsam um. Wir lachen vielleicht darüber, aber es ist die Wahrheit. Der Buchstabe tötet, das ist kein Scherz. Der Buchstabe tötet. Wer unter dem alten Bund lebt, wird mit dem Tod konfrontiert. Damit ist nicht nur der physische Tod gemeint, auch wenn es letztlich darauf hinausläuft. Es ist der Tod in Form von Depression, der Tod in deinen Beziehungen, der Tod in deinen Gehirnzellen, der Tod in deinem Körper durch Krankheit, der Tod in jedem Bereich deines Lebens. Was bringt den Tod? Der Buchstabe. Der Buchstabe tötet. Aber der Geist macht lebendig. Weiter. Wenn aber der Dienst des Todes, der Dienst des Todes, Paulus nennt hier das Gesetz, also diejenigen, die das Gesetz predigen, den Dienst des Todes. Es gibt Menschen, die ganze Predigtreihen über die 10 Gebote halten. Was sie dabei tun ist, die Leute langsam zu töten, Woche für Woche. Hört mir zu, Gemeinde. Ihr sagt vielleicht, Pastor Prince, du sagst immer wieder, dass wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade stehen. Du meinst also, und das sagt doch auch Paulus, dass wir nicht mehr den Vorschriften des Gesetzes wie den Tieropfern, der Beschneidung oder dem Einhalten der Festtage unterworfen sind. Aber ich sage dir, lass die Bibel sich selbst auslegen. Hier steht, dass der Dienst des Todes in Stein gegrabene Buchstaben hatte. Die Vorschriften über Opfer, Festtage oder Beschneidung wurden nie auf Stein geschrieben. Es waren nicht die sogenannten zeremoniellen Gesetze, die auf Stein geschrieben waren. Diese Gesetze wurden auf Schriftrollen festgehalten. Der einzige Teil des Gesetzes, der auf Stein geschrieben wurde, sind die 10 Gebote. Und diese waren nie dazu gedacht, dir Leben zu geben. Sie waren auch nie dazu gedacht, dich zu befähigen, sie zu halten. Durch das Gesetz kann kein Mensch gerechtfertigt werden. Es wurde gegeben, um dir zu zeigen, dass du ein Sünder bist. Und jedes Mal, wenn du versuchst, es zu halten, wird deine Sünde offenbar. Jedes Mal. Hier steht, dass der Dienst des Todes in Stein gegrabene Buchstaben hatte. Vergiss das nicht. Wenn dir jemand sagt, Paulus spreche hier nicht von diesem Teil des Gesetzes, dann sag ihm, das ist der einzige Teil des Gesetzes, der auf Stein geschrieben wurde und den Paulus als Dienst des Todes bezeichnet. Dieser Dienst hatte sogar eine gewisse Herrlichkeit, sodass die Israeliten nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wenn du unter dem verurteilenden Gesetz stehst, dem Dienst des Todes, gibt es dort nur eine vergängliche Herrlichkeit. Diese Art von Erweckung, bei der das Gesetz genutzt wird, um Menschen zu verurteilen, ihnen zu zeigen, dass sie Sünder sind, Hört gut zu. Das Gesetz wurde tatsächlich dazu gegeben, dich zu überführen, ja. Aber das Gesetz war nur bis zu Christus gültig, wie Galater uns sagt. Jetzt übernimmt der Heilige Geist diese Aufgabe. Wir kommen zu etwas sehr Wichtigem, das wir in seiner Fülle erfassen müssen.
Okay?
Also, hör gut zu. Mose hatte eine Herrlichkeit auf seinem Gesicht, aber diese Herrlichkeit war am Verblassen. Und weißt du, was Mose getan hat? Er wusste, dass die Herrlichkeit verging. Er war ein sehr kluger Pastor. Weißt du, was er tat? Er bedeckte sein Gesicht. Warum? Die Bibel gibt uns die Antwort. Er bedeckte sein Gesicht, damit die Menschen nicht sehen konnten, wie die Herrlichkeit verschwand. Denn stell dir vor, die Leute hätten es bemerkt. Sie hätten gesagt, hey, was ist mit Mose passiert? Was ist los mit unserem Pastor? Ich glaube, er hat gesündigt. Da ist keine Herrlichkeit mehr. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Aber Mose war sehr klug. Um solche Kommentare zu vermeiden, bedeckte er sein Gesicht. Doch wenn er in das Zelt der Begegnung ging, um vor Gott zu stehen, nahm er die Decke ab. Und wenn er danach zu den Menschen zurückkehrte, legte er sie sich wieder an. Aber wir stehen nicht mehr unter diesem Dienst. Unsere Herrlichkeit nimmt immer mehr zu. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Das ist unser Dienst. Der Dienst des Geistes im Vergleich zum Dienst des Todes. Deshalb haben wir sie hier in verschiedenen Farben markiert. Blau für den Dienst der Verdammnis und braun für den Dienst der Gerechtigkeit. Der Dienst des Todes, der in Stein gegraben wurde, steht dem Dienst des Geistes gegenüber. Siehst du, wie viel herrlicher der Dienst des Geistes ist? Er ist unendlich herrlicher. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, jetzt nennt Paulus den Dienst des Todes auch Dienst der Verdammnis. Weißt du, was das bedeutet? Wenn du dich unter solch einen Dienst stellst, fühlst du dich ständig verurteilt. Du fühlst dich schuldig, du fühlst dich verdammt. Immer wieder verurteilt, verdammt, schuldig. Und weißt du was? Verdammnis tötet. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, es gab Erweckungen, in denen Verdammnis genutzt wurde, und dennoch hatte das eine gewisse Herrlichkeit. Aber eine Erweckung, die die wahre Herrlichkeit des neuen Bundes widerspiegelt, haben wir noch nicht erlebt. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Das Beste kommt noch. Stell dir vor, du predigst den Menschen, ihr Sünder, hört zu. Gott rechnet euch eure Sünden nicht an. Kehrt um, ändert eure Meinung über Gott. Kommt zu ihm, anstatt euch von ihm abzuwenden. Er hält euch eure Sünden nicht vor, denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete. Deshalb bitten wir euch inständig durch die Gnade Gottes, lasst euch mit Gott versöhnen.
Reconciled to God. It's your move.
Der nächste Schritt liegt bei euch. Gott hat nichts mehr gegen euch. Eure Sünden sind im Leib seines Sohnes bezahlt worden. Wer ist es, der euch verurteilt?
Amen.
Der Dienst der Verdammnis wird hier also dem Dienst der Gerechtigkeit gegenübergestellt, wieder farblich markiert. Der Dienst der Verdammnis hatte eine gewisse Herrlichkeit. Sag niemals, dass es in solchen auf Verdammnis basierten Erweckungen keine Herrlichkeit gab. Es gab dort Herrlichkeit. Aber diese Herrlichkeit war vergänglich. Und genau deshalb bleiben viele der Bekehrten aus solchen Erweckungen nicht lange standhaft. Solche Erweckungen sind oft nicht von Dauer. Doch Gott bringt weltweit eine Revolution des neuen Bundes, des Evangeliums von Jesus Christus hervor. Denk an die Reformation, die wir vor ein paar Tagen gefeiert haben. Übrigens, während die Welt Halloween feiert, bedenke, dass das Wort Hallo eigentlich heilig bedeutet. Es bezieht sich auf den Reformationstag.
Amen.
Wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, das Alte Testament, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat, der neue Bund. Wir hören hier auf, aber ich möchte dir etwas Wichtiges mitgeben. Alles, worüber wir gesprochen haben, hat damit zu tun, dass du verstehst, was Gesetz ist und was Gnade ist. Martin Luther sagte einmal Folgendes: Der ist ein rechter Theologe, der das Gesetz und das Evangelium, oder das Gesetz und die Gnade, wie es teilweise wiedergegeben wird, recht unterscheiden kann. Martin Luther, der die Reformation ins Leben rief, die wir gerade gefeiert haben, sagte: Wer das Gesetz und die Gnade richtig voneinander unterscheiden kann, wer weiß, wo das Gesetz hingehört und wo die Gnade hingehört, der ist ein wahrer Theologe. Du kannst auf eine Bibelschule gehen und Jahre dort verbringen und dennoch kein wahrer Theologe sein, wenn du diesen Unterschied nicht verstehst. Oder du versuchst, beides in einen Sack zu werfen. Lasst uns alles zusammenmischen. Aber das funktioniert nicht. Ist das ein Freibrief zum Sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen? Das ist doch immer die Angst, oder? Genau das haben sie Paulus vorgeworfen. Nein, wir haben keine Sündenlizenz, im Gegenteil. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, denn die Macht der Sünde liegt im Gesetz. Ohne das Gesetz wird die Sünde unattraktiv und die Gnade anziehend. Je mehr du zum Herrn hingezogen wirst, desto mehr liebst du ihn und verlierst von selbst die Liebe zu den Dingen, die dich früher gefesselt haben. Manche sagen, die Prediger der Gnade behaupten, du kannst Unzucht treiben, machen, was du willst, leben wie der Teufel. Gnade bedeckt alles. Aber so etwas predige ich nie. Nie. Alle meine Predigten sind öffentlich und so etwas wirst du darin nicht finden. Und sei vorsichtig mit Leuten, die nur einen kleinen Ausschnitt aus meinen Predigten nehmen und diesen dann isoliert verbreiten. Hör dir die ganze Predigt an. Bei Politikern ist das doch auch nicht gut. Nur ein kurzes Zitat nehmen und daraus eine Geschichte stricken. Hör dir alles an. Du wirst niemals hören, dass ich predige, lebt in Sünde und die Gnade wird alles zudecken. Nein, das wirst du von mir nie hören. Und wenn andere Gnadenlehrer so etwas predigen, rede über sie, nicht über diese Gemeinde. Ich habe das nie gepredigt und werde es auch niemals predigen. Weißt du warum? Weil die Sünde keine Macht mehr über dich hat. Wenn du wirklich unter der Gnade lebst und dir seiner Liebe zu dir bewusst bist, verliert die Sünde ihre Kraft. Die Frau am Brunnen ging weg und wurde so kühn, dass sie sagte: Kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sie merkte nicht einmal, dass sie zur Evangelistin wurde.
Amen. Amen.
Sie war plötzlich mutig. Weißt du warum? Weil er alles über mich weiß und mich trotzdem liebt. Er hat sich mir als der Messias offenbart. Sie war nicht mehr auf sich selbst fixiert, schlich nicht mehr leise umher und schaute sich nervös um. Sie trat jetzt unerschrocken auf, weil sie sich auf ihn konzentrierte, den einen, der herrlicher ist als alles auf dieser Erde und sogar im Himmel. Er ist das Schönste, das es gibt. Die Zeit ist um. Geht nach Hause und lest eure Bibeln. Vergesst nicht, das Gesetz, blaue Farbe. Die Gerechtigkeit, braune Farbe. Alles klar? Aber ihr könnt natürlich eure eigenen Farben wählen. Neigt die Köpfe und schließt die Augen, überall in diesem Saal und auch diejenigen, die zuschauen. Ich bete, dass euch das heute gesegnet hat. Und ich bete, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, beginnt, in Liebe und Gnade zu euren Kindern zu sprechen. Sucht nicht immer nach Fehlern. Das ist sehr schwer. Ich predige hier auch zu mir selbst. Findet nicht immer zuerst die Fehler. Wenn es wirklich nötig ist, hebt euch das für seltene Gelegenheiten auf. Lasst es die Ausnahme sein, Fehler anzusprechen. Und lasst es eure Grundeinstellung sein, das Gute und Richtige in eurer Familie zu betonen. Seid geduldig mit den Schwächen und Fehlern eurer Liebsten. Strahlt zu Hause das Licht aus, das ihr in euch tragt. Ihr spiegelt Jesus wider. Euer Strahlen wird mehr bewirken als all eure Worte und Ermahnungen gegenüber euren Kindern. Lebt ein Leben, das sichtbar zeigt, dass ihr ehrlich und höflich seid und Jesus widerspiegelt. Seid ihr höflicher zu Fremden als zu eurem eigenen Mann, eurer Frau oder euren Kindern? Sie verdienen genauso eure Höflichkeit. Ihr bringt euren Kindern bei, Bitte und Danke zu sagen. Sagt ihr es auch zu ihnen? Ihr glaubt, sie zu erziehen, aber Gott hat sie geschickt, um euch zu erziehen. Möge euer Leben strahlen. Bevor ich für die Gläubigen bete, möchte ich für diejenigen beten, die ihr Vertrauen noch nie in Christus gesetzt haben, die aber heute sagen: Pastor, es ist, als ob der Schleier von meinen Augen genommen wurde. Ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus und möchte, dass er mein Retter und Herr wird. Wenn das so ist, dann bete jetzt mit mir. Himmlischer Vater, ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr, mein Retter und mein Gott ist. Ich danke dir, dass du, als du mich in ihm gerechtfertigt und freigesprochen hast, ihn von den Toten auferweckt hast. Und er lebt heute. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn. Jesus verhinderte, dass die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus ihn gleich erkannten, weil er wollte, dass sie ihn in der Bibel erkennen. Die Bibel sagt weiter, dass er, während er mit ihnen ging, ihnen die Schrift eröffnete. Die Schrift in Bezug auf was? Die Dinge, die ihn selbst betreffen. Uns wird oft gesagt, wir sollen beim Bibellesen Gott bitten, uns ein Versprechen zu zeigen oder welche Sünde wir meiden und was wir tun und lassen sollen. Aber das ist nicht das Wesentliche. Jesus lehrte die Bibel, indem er auf Dinge hinwies, die ihn selbst betrafen. Später sagten die beiden Jünger: Brannte nicht unser Herz in uns? Das ist die Antwort auf die Frage, die ich dem Herrn stellte. Warum hast du ihnen die Augen verschlossen, dich zu erkennen? Der Herr sagte mir, das habe ich nie in irgendeinem Buch gelesen. Er sagte mir vor vielen Jahren, es ist wichtiger, dass sie mich in der Bibel sehen, als dass sie mich körperlich sehen. Das gibt uns allen Hoffnung, dass wir ihn in der Bibel sehen können. Steht auf, preist den Herrn, Halleluja!
Praise the Lord, Halleluja! Amen.
Ich fühle mich gut. Hebt eure Hände, ihr strahlenden Menschen, überall in diesem Saal. Vater, im Namen von Jesus bete ich, dass du deine Salbung und Weisheit über dein Volk ausgießt. In all den Bereichen, in denen wir heute von deinem Geist gehört haben, Herr, schenke den Ehepartnern, den Eltern und den Kindern Weisheit und die Salbung, mit deinem Geist zu fließen. Hilf uns nicht, ständig nach Fehlern zu suchen oder in einer Haltung des Klagens zu leben, sondern durch deinen Geist eine Haltung einzunehmen, das Gute zu sehen, es hervorzuheben und geduldig zu sein, wenn Schwächen sichtbar werden. Lass uns leuchtende Beispiele sein. Herr, lass unsere Kinder Jesus in uns sehen und dadurch verwandelt werden. Gib uns auch die Gnade und Weisheit, ein Leben zu führen, das unsere Kinder lesen können, selbst wenn sie die Bibel nicht lesen. Herr, lass sie uns lesen und inspiriert werden, dir zu folgen. Danke, Vater. Schenke das vor allem den Leitern des Hauses, Herr. Dann den Ehepartnern, den Eltern und Kindern, dass wir in allen Bereichen zu deiner Ehre strahlen. Der Herr bewahre jeden von euch diese Woche vor allem Bösen, vor jeder Gefahr, vor den Mächten der Finsternis. Möget ihr immer auf Christus fokussiert sein und eure Identität allein in ihm finden. Der Fülle von allem in allem. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch. Bis zum nächsten Mal.